Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen dieses aktuelle Thema vor uns, die Zerstörung der Gesellschaft durch den Neomarxismus. Die 68er-Bewegung mit Rockmusik, Drogenmystik und sexueller Perversion war eine Kulturrevolution, welche die abendländische christlich geprägte Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten zerstört hat. Diese Bewegung hat ein unsägliches Chaos und eine grauenhafte Verheerung angerichtet. Und täglich kommen neue Opfer dazu. Schreckensbilanz, unzählige zerstörte Ehen und Familien, einsame Menschen, zerrüttete Existenzen, versunken in Depressionen und Sinnlosigkeit, Drogen- und Alkoholprobleme, Millionen im Mutterleib getöteter Menschen. Und da stellt sich die Frage, wer stand hinter dieser Entwicklung? Wer führt heute dieses Werk weiter? Wie können wir uns diesem Einfluss entziehen? Zuerst ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen zum Thema Zeitgeist. Denn der Neomarxismus ist Ausdruck des Zeitgeistes. In Römer 12, Vers 2 werden die Christen aufgerufen, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier werden Christen aufgerufen, sich der Welt nicht anzupassen und gleichzustellen. Das griechische Wort für Welt ist hier an dieser Stelle Aion. Aion bedeutet auf Griechisch Zeitlauf. Natürlich kann es auch bedeuten Ewigkeit in anderen Zusammenhängen. Aber Zeitlauf, dann Zeitgeist. Dieses Wort bezeichnet eine Epoche, die durch bestimmte Modeerscheinungen geprägt ist. Wenn man dies im Hinterkopf hat und nochmals liest, dann hat das eine sehr gewaltige Aussage. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder diesem Zeitgeist oder dieser Epoche mit all ihren Modeerscheinungen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn man sich also so durch das Wort Gottes in seinem Denken ändern lässt, im Kontrast zum Zeitgeist, dann ist man in der Lage, um Gottes Willen zu erkennen. Eine weitere Stelle, die ich da an den Anfang stellen möchte, findet sich in Epheser 2. Da wird die Menschheit von Gott getrennt, verloren, ganz allgemein beschrieben. Es geht nicht um die Menschheit speziell heute, sondern es geht um alle Zeiten. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf, griechisch Aion, dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Hier wird die Menschheit von Gott getrennt, so beschrieben, tot in ihren Vergehungen und Sünden. Das heißt nicht, dass wir nicht leben würden, aber der Text hier sagt, in Bezug auf Gott sind wir tot. Das heißt, was wir tun in unserem natürlichen Zustand, kann Gott nichts bieten. Alle unsere Werke, sogar wenn es gute Werke sind, sind vor Gott tot, weil sie uns nicht zu Gott zurückbringen, mit ihm in Gemeinschaft bringen. Das geht aus eigenen Anstrengungen überhaupt nicht. Also die Menschheit wird hier beschrieben als tot in Bezug auf Gott. Es gibt andere Stellen, die beschreiben das von einem anderen Blickwinkel aus. Zum Beispiel Römer 1, da werden die Menschen beschrieben lebendig in der Sünde. Also in dieser Hinsicht sind die gleichen Menschen quick lebendig, wenn es geht um das Böse zu produzieren. Aber wenn es darum geht, um das zu produzieren, was vor Gott gilt, dann sagt die Bibel tot. Also Vers 1, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. Jetzt Vers 2, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das heißt, ihr habt als verlorene Menschen gelebt nach den Maßstäben des jeweiligen Zeitgeistes. Alle Epochen haben einen Zeitgeist gehabt. Auch vor 3000 Jahren hatte man einen bestimmten Zeitgeist. Und vor 3500 Jahren und vor 4000 Jahren. Der Zeitgeist ändert sich zwar, aber eben der Mensch richtet sich immer gerade nach den aktuellen Modeerscheinungen und Modeströmungen. Jetzt wird hier aber noch erklärt, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf, Aion, dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Das ist eine Bezeichnung für den Satan. Der also, kann man sagen, der Chef ist des Zeitgeistes. Er regiert den Zeitgeist. Ob die Menschen das wissen oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und darum, also dieser Zusammenhang zwischen Zeitlauf und Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann wird gesagt, Vers 3, auch wir, damit meint Paulus, wir Juden, im Gegensatz zu den Ephesern, die angesprochen sind als Nichtjuden, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Wir waren auch nicht bessere Menschen. Das Judentum produziert nicht an sich bessere Menschen. Das ist genau die gleiche sündige Natur in ihnen wie in allen anderen Völkern. Und darum sagt er, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, das ist die sündige Natur im Menschen, und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also, er bezeichnet hier die verlorenen Menschen als Kinder des Zorns, die unter dem Urteil, unter dem gerechten Urteil eines heiligen Gottes stehen. Jetzt haben wir hier zwei Ausdrücke. Die Söhne des Ungehorsams, Vers 2, und die Kinder des Zorns, Vers 3. Und das darf man nicht miteinander verwechseln. Kinder des Zorns, das sind alle. Aber die Söhne des Ungehorsams, das sind nicht alle. Darum wird ja auch hier gesagt, in Vers 2, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, dieser böse Geist, der Satan, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Auch wir waren quasi unter dem Einfluss der Söhne des Ungehorsams. Aber der Kontrast ist wichtig. Söhne, Kinder. Söhne des Ungehorsams, das sind Menschen, die ganz besonders im Bösen ausgereift sind und andere mitreißen und beeinflussen. Und wenn man eben die ganze Weltgeschichte unter diesem Aspekt anschaut, dann sieht man in allen Epochen eben solche Söhne des Ungehorsams, die den jeweiligen Zeitgeist ausgeprägt, beeinflusst und gesteuert haben. Im Folgenden werden wir uns mit einer ganzen Reihe von solchen Söhnen des Ungehorsams oder auch Töchter des Ungehorsams beschäftigen. Natürlich ist das alles, was ich hier vorstelle, heute Morgen, eine Vereinfachung. Denn man könnte noch viele andere wichtige Personen auch noch anführen. Aber das geht ja nicht in einem einzigen Morgen, alles darzustellen. Und am Schluss wüsste man gar nicht mehr, wovon eigentlich die Rede war. Und der Sinn ist eben, die großen, wichtigen Linien zu erkennen, die zu unserer heutigen Situation geführt haben. Es geht heute um den Neomarxismus, also die neue Form von Marxismus. Aber bevor wir das betrachten, sollten wir zurückgehen zu den Wurzeln des Neomarxismus. Und das führt uns natürlich zu Karl Marx, 1818 bis 1883. Hier sieht man das Karl-Marx-Haus in Trier, da in der Stadt mit der Porta Niger. Ja, da ist Marx geboren worden, in einer jüdischen Familie. Sein Großvater war Rabbiner, aber sein Vater wurde Christ. Ich habe das in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, denn es war nur eine Überlegung, wie kann ich verhindern, dass meine Kinder nicht so geplagt werden. Übrigens ähnlich wie bei Felix Mendelssohn. Sein Vater wurde auch aus diesem Grund Christ, in Anführungsstrichen, dass Felix nicht mehr so geplagt wurde. Aber Felix wurde dann wirklich ein Christ und hat sich bekehrt und die Gnade Gottes wirklich in sich aufgenommen. Und Karl Marx wurde eben auch auf diese Weise mit dem Evangelium konfrontiert, das ihn zutiefst beeindruckt und bewegt hat. Wir besitzen heute noch seinen Maturitätsaufsatz mit 17 Jahren geschrieben, mit dem Titel Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo nach Johannes 15, 1 bis 14. Da legte er aus, Weinstock und die Reben, wie segensvoll sich die lebendige Beziehung und Verbindung zu Jesus Christus auswirkt, auch auf die Gesellschaft und wie man dann sich um die Armen und die Benachteiligten kümmert und so weiter. Also man könnte sagen, ein wirklich gläubiger Mann. Aber wenn man das ganze Leben überblickt, muss man sagen, er war gläubig, aber nicht wiedergeboren. Also ganz ergreifend, wie er das beschreibt. Und dann kam die Studentenzeit. Und da hat sich einiges geändert. Aus der Korrespondenz mit dem Vater kommt hervor, dass er große Geldsummen für Vergnügungen verschwendete. Das hat natürlich zu nachhaltigen Konflikten mit der elterlichen Autorität geführt. Er wollte nicht gehorchen. Und da entwickelt sich der Sohn des Ungehorsams. In dieser Zeit beginnt er, finstere Gedichte zu schreiben. Etwas Abscheuliches, also wenn man das mal zu Gemüte führt, was der in dieser Zeit geschrieben hat. Wirklich Gedichte, da geht es um die Vernichtung der Menschheit, die er umklammern will und quasi mit sich in den tiefsten Abgrund unter Lächeln hinabstürzen will. Er hat auch in dieser Zeit ein Schauspiel geschrieben, ein Theaterstück. Nicht wahr? Wer kennt schon Karl Marx als Dichter und Verfasser von Schauspielen? Das ist sehr unbekannt, aber ist eine ganz wichtige Sache. Und dieses Schauspiel Ulanem aus dieser Zeit ist ein wirklich satanisches Schauspiel. Alle Personen in diesem Theaterstück sind finstere, böse Gestalten. Und Ulanem ist offensichtlich eine Entstellung des Wortes Emmanuel, Gott mit uns. Aber im Satanismus ist ja das üblich, dass man Wörter verdreht, von hinten nach vorne liest oder einfach alles auf den Kopf stellt. Und er hat in einem Gedicht, in einer Reihe, die heißt »Des verzweifelnden Gebet«, geschrieben, ich möchte mich an dem einen rächen, der dort oben herrscht. In der zweiten Szene von Ulanem kommt dieser Text vor. Doch dich personifizierte Menschheit, fassen meine Jugendarme. Sie klammern krampfhaft sich um deine Brust. Der Abgrund gähnt uns beiden Nacht herauf und sinkst du unter. Lächelnd folg ich nach und raun dir zu. Hinab, komm mit, Genosse. Das ist dieses Gedicht, das ich angedeutet hatte. Also ganz schrecklich. Niemand weiß, was wirklich genau in dieser Zeit geschehen ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, die Richard Wurmbrand gesammelt hat und auch in einem Buch veröffentlicht hat, die darauf hinweisen, dass er sich dem Satanismus zugewendet hatte. Übrigens, diese Haartracht auf dem berühmten Marx-Bild hier, die sagt uns heute nicht so viel wie damals, aber diese Art von langen Haaren und wildem Bart war im 19. Jahrhundert eine typische Haartracht von Satanisten. Und sein Leben hat sich dann auch so entwickelt, wie das sehr typisch ist für Menschen, die sich der Satansanbetung hingeben. Es ist von Zerrüttung gekennzeichnet. Nicht nur von seiner Person selbst, sondern auch von denen, die ihn umgeben. Da ist zu nennen der Selbstmord zweier Töchter und eines Schwiegersohnes. Dann der Tod von drei weiteren Kindern durch unnötige Unterernährung und Verwahrlosung, weil er sich auch nicht mehr um die Familie gekümmert hat. Marx verfiel dem Alkoholismus und am Ende schreibt er an seinen Freund Engels, der übrigens auch aus einer gläubigen Familie gekommen war, also aus einer wirklich gläubigen Familie, nicht so wie bei Marx. Und auch er hat sich ganz bewusst von dem Evangelium abgewendet. An Engels schreibt er am Ende in Hoffnungslosigkeit, wie unnütz und leer ist doch das Leben. 1867 hat er dieses ganz grundlegend wichtige Buch geschrieben, Das Kapital, in dem er eben seine Ideen des Marxismus entwickelt. Und dieses Buch sollte Darwin gewidmet werden. Aber Darwin, der ja ein hin- und hergerissener Mensch war, geplagt von schlechtem Gewissen, hat abgelehnt. Nun, Karl Marx hat erkannt, Darwin, der 1859 sein erstes Evolutionsbuch herausgegeben hatte, die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Darwin ist die Grundlage für den Marxismus. Der gibt uns eine wissenschaftliche Basis, also wissenschaftlich in Anführungs- und Schlussstrichen, für den Klassenkampf. Darwin hat uns gezeigt, das Leben, die Natur ist so aufgebaut, der Stärkere erhebt sich gegen den Schwächeren, beseitigt ihn und so kommt es zu einer Evolution, zu einem Fortschritt. Das ist das Grundprinzip der Natur. Und so ist Darwin die Grundlage für die Lehre des Klassenkampfes, der ja Basis ist für den Marxismus. Ich erkläre, was Klassenkampf ist gleich. Aber ich möchte zusammenfassen. Wir sehen bei Marx Auflehnung gegen Autorität. Schon damals in der Studentenzeit gegen die elterliche Autorität. Dann Leugnung Gottes und seiner Autorität. Er entwickelt einen unglaublichen Hass gegen Glauben, gegen Gott. Und dann leugnet er das Recht auf Privateigentum. Und das sind dann eben die Grundgedanken des Kommunismus. Aber wir müssen festhalten, Gott schützt in seinem Wort das Privateigentum. Schon in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und so weiter. Da sehen wir, Gott schützt das Privateigentum. Gott will Privateigentum. Also Leugnung des Rechtes auf Privateigentum und dann auch Angriff auf Ehe und Familie. Er lehrte schon damals zusammen mit Engels, Frauen sollen durch bezahlte Arbeit vom Haus und von der Familie befreit werden. Wenn Frauen außerhalb des Hauses bezahlt arbeiten, dann besteht keine Abhängigkeit mehr von der Familie. Und dann kann die Frau leichter den Rahmen der Familie durchbrechen und zerstören. Das soll ihr für Befreiung bringen. Und ganz am Schluss sah Marx das kommunistische Endparadies. Und diese Idee hat er natürlich abgeleitet von der biblischen Lehre in der Prophetie, dass am Ende das tausendjährige Friedensreich die Geschichte abschließen wird. Aber das hat er von Gott und seinem Wort vollkommen entfremdet und daraus ein kommunistisches Endparadies gemacht, in dem der Mensch dann tun und lassen kann, was ihm Lust bereitet. Das ist das Ziel der Geschichte nach Karl Marx. Karl Marx hat ein Geschichtsbild, das marxistische Geschichtsbild aufgestellt. Und das sieht kurz skizziert so aus. Ganz am Anfang habe es Stammesgesellschaften gegeben oder eben eine Urgesellschaft der Menschen. Und da hätte der Mensch in einem Zustand des Urkommunismus gelebt. Ohne Privateigentum. Alles gehörte allen. Diese Zeit sei eine Zeit gewesen des Matriarchats. Das heißt, die Frauen hätten geherrscht und nicht die Männer. Und es war auch eine Zeit der freien Sexualität. Also die Menschen hätten so gelebt wie Tiere. Und Männchen und Weibchen seien frei austauschbar gewesen. Also das ist natürlich auch wieder eine Entfremdung der Vorstellung der biblischen Lehre. Am Anfang war ein Paradies. Nur, in der Bibel ist es ein ganz anderes Paradies. Und da haben wir auch schon von Anfang an die Ehe, und zwar die Ein-Ehe, ein Mann und eine Frau. Aber eben, er geht auch aus wieder von dieser Idee, am Anfang war alles gut, perfekt, aber nach seiner eigenen Vorstellung, die übrigens wissenschaftlich jeglicher Grundlage entbehrt. Diese Vorstellung von einem Urmatriarchat und einem Urkommunismus. Dann mit der Zeit hätten die Menschen aber begonnen, eben Macht an sich zu reißen und ganz besonders eben der Mann. Und daraus sei dann in einer zweiten Stufe aus dieser Urgesellschaft eine Sklavenhaltergesellschaft geworden. Die Unterdrücker oben und die Sklaven unten. Und durch Revolution und Aufstand der Unteren sei dann später die feudale Gesellschaft entstanden. Was so typisch war auch im Mittelalter. Und aus der feudalen Gesellschaft schließlich durch zwingende Weiterentwicklung sei die kapitalistische Gesellschaft entstanden. Das war dann die Zeit von Marx. Oben die Bourgeoisie, die Reichen und unten das Proletariat. Die Fabrikarbeiter, die Besitzlosen, die Masse, die keine wirkliche Arbeit mehr ausüben können, die sie erfüllt und die ihnen Befriedigung geben könnte. Kapitalistische Gesellschaft, und dann müsse es eben wieder zwingend eine Revolution geben, das Proletariat erhebt sich gegen das Bürgertum, und dann käme die nächste Phase, nach Überwindung des Kapitalismus folgend zwangsläufig der Sozialismus. Das ist eine Vorbereitung auf den Kommunismus, wo der Staat das Eigentum kontrolliert, so dass dann in einer weiteren Phase daraus schließlich der Kommunismus entstehen könne. Der klassenlose, paradiesische Endzustand, wo es keine Oberen und Unteren, keine Regierenden und Regierte, keine Unterdrücker und Unterdrückte mehr geben würde. Und ganz wichtig, er hat das nach dem Prinzip der Dialektik begründet. Hier haben wir die These. Das wäre zu seiner Zeit gewesen das Bürgertum. Und hier haben wir die Antithese. Das ist das Proletariat in seiner Zeit, ja? Das sich eben in einem Konflikt befindet. Und so sei das eben ein Klassenkampf. Und durch Revolution entstehe dann etwas Neues, die Synthese. Nun, Marx hat gesagt, die ganze Geschichte hätte sich so nach zwingenden Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Also ganz unten fangen wir jetzt an, eben nach diesem Urkommunismus, nachdem er zerstört worden war, kam eben so eine Zweiklassengesellschaft auf. These, Antithese, aber durch Revolution gab es eine Synthese. Nun, in dieser Synthese haben sich dann wieder zwei Klassen gebildet. Eine These und eine Antithese. Und wieder durch Revolution sei dann eine höhere Stufe erreicht worden in der Synthese. Und so sei die Geschichte immer weitergegangen. Aus dieser Synthese sei wieder eine Zweiklassengesellschaft, grob gesagt, entstanden. These, Antithese durch Revolution, Synthese. Und so gehe das nach dem Evolutionsprinzip von Darwin immer höher. Eben genauso wie in der Natur das stärkere Tier das schwächere frisst, so gehe das auch in der Menschheitsgeschichte immer zwingend höher hinauf. Nicht abwärts, sondern immer höher, bis eben schließlich dann in der letzten Synthese der Endkommunismus erreicht sei. Also das sind wichtige Begriffe. Klassenkampf, These, Antithese führt zu Synthese und so immer weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt das Geschichtsbild so grob im Sinn. In der Zeit von Marx, das war also bereits die Phase kapitalistische Gesellschaft und jetzt braucht es nur noch eine Revolution und dann kommt der Sozialismus als Vorstufe des Paradieses und schließlich daraus heraus der Kommunismus. Nun, die Geschichte ist so weiterverlaufen. 1883, Karl Marx stirbt. Übrigens hat er das selber ausgedrückt, dass er wisse, dass er von Gott verworfen sei. Das hat er so gesagt. 1917, während des Ersten Weltkrieges, kam es zur russischen Oktoberrevolution und damit zur Machtübernahme in Russland durch die Kommunisten. Lenin. Auf Lenin folgte Stalin. Und was ist geschehen? Die Menschen wurden in ein kommunistisches System hineingedrückt, der grausamsten Unterdrückung. Millionen von Menschen wurden ermordet, ganze Massen vernichtet. Und Stalin hat auch dann sich vorgenommen, es soll nun zu einer systematischen Vernichtung des Christentums in der Sowjetunion kommen. Es lohnt sich, jetzt gibt es das noch, mit Christen aus der ehemaligen Sowjetunion zu sprechen, die das noch erlebt haben als Kinder. Der Vater erschossen wurde und solche Dinge in der Stalinzeit. Es ist unvorstellbar, dieses Elend, das dieser Kommunismus gebracht hat in der Sowjetunion und dann auch in Osteuropa. Und wir sehen, ein Drittel der Menschheit kam schließlich, wie die Karte zeigt, unter die Herrschaft des Kommunismus. Dann auch durch die Revolution in China 1949, Machtübernahme der Kommunisten. Ein Drittel der Menschheit kam unter die Herrschaft des Sozialismus und Kommunismus. Übrigens, 1917, also Oktoberrevolution der Kommunisten in Russland. Und bereits 1917 wurde das Arbeitsgesetz für Männer und Frauen erlassen. Also Frauen müssen nicht, wenn eine Notwendigkeit da ist, weil sie zu wenig Geld hätten, um die Kinder zu ernähren, irgend so etwas. Nein, grundsätzlich, Frauen müssen in den Produktionsbetrieb eingebunden werden, so wie die Männer, eben um sie aus dem Haus herauszulösen, um die Struktur der Familie zu vernichten. Und 1920 wurde die Abtreibung legalisiert. Und zwar bewusst, um die Frau von sexueller und familiärer Unterdrückung, wie die Kommunisten sagten, zu befreien. Sehen wir. In Amerika kam die Abtreibungslegalisierung erst 1973. Kurz darauf kam Italien, Frankreich und dann ging das weiter, nicht wahr, wie ein Dominospiel. Aber in der Sowjetunion bereits 1920. Und jetzt kommen wir eben von diesem Altkommunismus zum Neukommunismus, zum Neomarxismus. Und da spielt die Frankfurter Schule eine wichtige Rolle. Das war ein Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Es wurde gegründet 1923. Dieses universitäre Institut sollte der Untersuchung des Marxismus gewidmet sein. Die Frankfurter Schule widmete sich der Neuinterpretation von Marx und verband sie dann auch noch mit einer Neuinterpretation von der Psychologie von Sigmund Freud. Wichtige Leute in diesem Zusammenhang waren Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und die haben dann auch festgestellt, was da geschah in der Sowjetunion. Und sie waren schockiert. Das war jetzt eigentlich gar nicht so das, was man sich vorgestellt hat, wie das gehen sollte. Die waren also schockiert über diese Verheerung, diese Abschlachtung von Millionen von Menschen und haben sich gesagt, irgendwie müssen wir den Marxismus ein bisschen korrigieren. Und das ist eigentlich ganz in Übereinstimmung mit Marx. Er betrachtete seine Theorie nicht als ein vollendetes, sondern er sagte, man müsse ständig an dieser Theorie arbeiten. Und so haben sie versucht, eben den Marxismus neu zu fassen und zu interpretieren. Und dann kam 1933 Hitler an die Macht. Und das war überhaupt nicht das, was eigentlich nach dem marxistischen Geschichtsbild hätte kommen sollen. Die Massen, die da verarmt waren, Wirtschaftskrise, die erhoben sich nicht, sondern die waren bereit, alle Macht einem ehemaligen Kunstmaler abzugeben. Und dann kam der Totalitarismus des Nazi-Regimes. Es stimmt ja überhaupt gar nicht, diese Theorie. Jetzt müsste doch die Revolution kommen, die Erhebung der Massen. Nichts davon. Die Massen werden unterdrückt in einer Grausamkeit, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und man merkt ja, das sind ja ein Jude nach dem anderen hier, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und die kamen natürlich unter Druck durch die Nazis. Und das hat dann die Frankfurter Schule in ihrer Flucht nach Amerika versetzt. Aber bevor wir da weiterfahren, muss ich jetzt noch etwas sagen über Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Weil plötzlich dieser Mann mit Marx verknüpft wird. Und das wird die Basis für den Neomarxismus. Dr. Med Sigmund Freud war selber auch jüdischer Abstammung, aber ohne Glauben an Gott. Er hat sich selber bezeichnet als ein ganz und gar gottloser Jude. Ein hoffnungsloser Heide. Schon im Jugendalter war er ganz stark angezogen durch die Evolutionslehre von Charles Darwin. Und Freud beeinflusste mit seiner Lehre die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Ganz im Zentrum seiner Lehre stand der Sexismus. Das heißt, er sagte, eigentlich sind alle Probleme, die der Mensch hat, Probleme, die aus der Sexualität herauskommen. Das ist natürlich eine totale Reduktion der Realität. Der Mensch ist viel komplizierter. Natürlich ist das ein Bereich, aber der Mensch besteht auch aus vielen anderen Bereichen. Und der große Irrtum von Sigmund Freud war, er stellte eine Sache ins Zentrum und wollte von daher alles erklären. Und weiter sagte er, das Unterdrücken des Sexualtriebes mache den Menschen krank. Also diese jüdisch-christlich geprägte Gesellschaft, in der die Sexualität auf die Ehe beschränkt werde, das zerstöre eigentlich den Menschen, mache den Menschen krank. Er wertete auch das Rationale ab. Er sagt, der Mensch wird eben durch seine sexuelle Lust getrieben und nicht durch das Denken. Und eben die Umwelt sei an allem Möglichen schuld, wie der Mensch handle. Und so hat er eben auch die Schuld und die Verantwortung des Menschen abgeschoben auf die Umgebung, auf die Eltern, auf die Gesellschaft. Religion und Glaube bezeichnete Freud als eine psychische Krankheit, die es zu überwinden gelte. Passt natürlich gut zum Marxismus, der von Grund an einen tiefen Hass gegen Glauben beinhaltete. Nun, dieser Sigmund Freud schreibt an seinen an seinen Schweizer Freund C.G. Jung, der ja auch Tiefenpsychologe war: Mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Und dazu war C.G. Jung nicht bereit, und das hat zu einem Bruch geführt zwischen den beiden. Aber der Freud-Schüler Wilhelm Reich, 1897 bis 1957, führte die Lehre von Freud weiter. Freud rief nie auf zu einer sexuellen Revolution. Man soll also die Familie zerstören und die Sexualität frei, jetzt so offen frei ausleben. Das hat er so nicht gesagt, sondern er hat gesagt, der Mensch wird krank durch die Unterdrückung. Und was macht man? Er muss eben darum zum Psychologen. Auf der Couch wird er dann nach der Freud'schen Lehre behandelt. Man führt in die Vergangenheit, in die Kindheit zurück und so weiter. Und durch Therapie werden dann seine Probleme durch die Unterdrückung so behandelt und die Folgen gelindert. Aber Wilhelm Reich ging weiter und er forderte die Aufhebung der Familie und die Rückkehr ins, natürlich in Anführungsstrichen, sexuelle Paradies. Ebenso wie das Marx sah als Urgesellschaft. Ohne Ehe, ohne moralische Schranken. Und er forderte, die Kinder sollen früh weg von den Familien in Jugendkommunen aufgezogen werden. Und jetzt versteht man auch, warum auch die Kommunisten schon kurz nach der Revolution haben sie begonnen, die Kinder von der Familie wegzunehmen und sie so getrennt aufzuerziehen nach ihren Vorstellungen. Und jetzt sehen wir auch, woher kommt das ganze Gerede von Hort. Das ist zutiefst Marxismus, um letztlich eben die geschützten Strukturen der Familie aufbrechen zu können, um die Kinder eben vom Einfluss der Eltern weg unter den Einfluss des Staates, sprich des links beherrschten Staates, zu führen. Nun, das war so ein kurzer Rückgriff eben auf Freud. Weil Freud und Marx die Basis waren für die Frankfurter Schule. Und nun, eine Leitfigur in der 68er Bewegung war dann ganz speziell Herbert Marcuse aus der Frankfurter Schule. 1898 bis 1979. Er musste vor den Nazis fliehen in die USA. Und er lehrte, der Mensch soll von allen Zwängen befreit werden. Und zwar sagte er, das mit dem Klassenkampf, das ist gar nicht so das Eigentliche. Das ist nicht so das Hauptproblem. Also er hat sich da von Marx abgewandt mit dem Proletariat, das sich erhebt gegen das Bürgertum, sondern er sah die Unterdrückung viel individueller. Also der Marxismus wird individualisiert. Der einzelne Mensch sei unterdrückt in der Familie durch den Vater. Der Vater ist das Problem, der die Macht hat. Und da muss ich noch erklären, gerade dieser Punkt spielt in der Psychologie von Freud eine wichtige Rolle. Freud lehrte ja den Ödipus-Komplex. Und damit meinte er Folgendes. Er behauptete, jeder Junge sei eifersüchtig auf seinen Vater. Und er wolle eigentlich die Mutter streitig machen. Und zwar behauptet er, jeder Junge begehre eigentlich die Mutter sexuell. Und so wie in der Geschichte mit Ödipus, der seinen Vater umgebracht hatte, allerdings ohne zu wissen, stecke das im Kind drin, dass er eigentlich einen Hass hat auf den Vater und den Vater beseitigen möchte. Nun, wir wissen von Freud, dass er ein Problem gehabt haben musste. Er war in einer großen Familie aufgewachsen. Und seine Mutter war viel jünger als der Vater. Viel, viel jünger. Bildhübsch, blitzgescheit. Und dass er wohl mit seinem Vater ein Problem gehabt hatte, das war dann aber sein privates Problem. Und die Torheit von Freud war, dass er dieses Problem auf alle Menschen projizierte. Nun, wir kommen wieder zurück zu Herbert Marcuse. Er sieht den Vater als das Problem, als den Unterdrücker in der Familie. Und das muss eben aufgerissen werden, diese Zwänge. Der Mensch, das Individuum muss befreit werden von allen möglichen gesellschaftlichen Zwängen. Und das beginnt eben bei der Familie, dann überhaupt beim Staat und so weiter. Und das Ziel sei die total erotisierte Spaßgesellschaft. Alle Schranken müssen gebrochen werden. Die wahren Revolutionären sei er nicht mehr wie Marx im Proletariat, in den Fabrikarbeitern, die von wahrer Arbeit entfremdet sind, sondern in den Randgruppen der Gesellschaft. In Leuten wie Hippies oder in den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und bei den Feministinnen und so weiter. Das sind die Leute, die die Revolution übernehmen sollten. Und so wurde Herbert Marcuse zu einer der ganz wichtigen Leitfiguren der 68er-Bewegung. In seinen Forderungen war ein weiterer Sohn des Ungehorsams wichtig, Alfred C. Kinsey, 1894 bis 1956, berühmt geworden durch seinen sogenannten Kinsey Report, 1948. Das war so eine Arbeit, die er geschrieben hatte über die Sexualität in der Gesellschaft. Aber der hat also Leute, die im Gefängnis waren, Homosexuelle und so weiter, hat er befragt, wie sieht das mit eurem sexuellen Leben aus? Und dann hat er so eine Statistik erstellt und hat gesagt, ja, seht mir mal, statistisch so viele Prozent von Männern begehen Ehebruch. So viele Prozent von Männern leben homosexuell und so weiter. Und hat damit quasi zeigen wollen, diese Dinge sind völlig normal in der Gesellschaft, nur wird darüber nicht gesprochen. Aber das Ganze war eine abgrundtiefe Fälschung. Denn er hat eben ganz besonders seinen Blick gerichtet auf Menschen, die eben kriminell waren und so weiter. Also ein Segment der Gesellschaft, die andere Probleme hatte als die große Masse der Gesellschaft. Aber der Kinsey Report hat dazu geführt, dass die Leute plötzlich dachten, ach so, dann sind diese Fantasien gar nicht so daneben. Das ist normal. Das lebt ja jeder. Und nicht nur in Gedanken, sondern das lebt er auch aus. Und das hat zu einem Dammbruch der Moral geführt. Jetzt eine Tochter des Ungehorsams. Wir haben jetzt eben schon gesehen, Herbert Marcuse als wichtiger Vertreter der sexuellen Revolution und jetzt eine Vertreterin der feministischen Revolution, Simone de Beauvoir, 1908 bis 1969. Sie lebte in einer Beziehung zu Jean-Paul Sartre, diesem Existenzialphilosophen Frankreichs, der auch zu einer Leitfigur der 68er, speziell in Frankreich wurde, ein Atheist. Und sie lebte mit Sartre zusammen, ungeheiratet, aber in einer bewussten Dreiecksbeziehung. Da war noch eine Frau da. Und beide, sie und er, lebten in zusätzlichen Beziehungen. Noch dazu. Jean-Paul Sartre, 1905 bis 1980, ist er bekannt als Philosoph der Sinnlosigkeit. Der sagte, die Existenz ist grundsätzlich sinnlos. Und diese Simone de Beauvoir, wenn man sie so anschaut, ja, auf dem Bild, da käme man nicht auf die Idee, was dahinter steckt. Sie hat ganz offen eben propagiert, die Ehe sei eine Einengung. Eine bürgerliche Einmischung ins Privatleben. Und darum hat sie ganz bewusst eben unverheiratet zusammengelebt. Und wir müssen natürlich uns im Klaren sein, damals war das skandalös. Ich meine, ich mag mich erinnern, in meiner Kindheitszeit wurde in der Schweiz das Gesetz aufgehoben, das ausdrücklich verbot, dass man ungeheiratet zusammenlebte. Das ist alles noch nicht so lange her, nicht wahr? Und darum, also in dieser Zeit, war das absolut unakzeptabel. Das war der breite Konsens der Gesellschaft und sie lebte ganz bewusst so. Eine Tochter des Ungehorsams. Und sie propagierte Homosexualität und auch die Abtreibung. Damals schon. Man muss sich ja wieder im Klaren sein. Erst 1973 kam es zu einer Lockerung der Abtreibung in den USA. Und sie bekannte sich auch öffentlich dazu, ich habe abgetrieben. Stolz. Und sie hat einen gewaltigen Einfluss gehabt als Feministin. Und das hat eben zu diesem Feindbild der 68er geführt. Das Feindbild kann man sich gut merken, 3x K. Kinder, Küche, Kirche. Das ist das große Problem in den Augen der Neomarxisten. Und nun einen wichtigen Sohn des Ungehorsams im Zusammenhang mit der Drogenrevolution und der Religionsrevolution. Nicht wahr? Jetzt hatten wir schon die sexuelle Revolution, die feministische Revolution und jetzt kommt die Drogen- und die Religionsrevolution dazu. Hermann Hesse, 1877 bis 1962. Er stammte aus einem gläubigen Elternhaus. Geboren in Calw, nähe von Stuttgart. Seine Eltern waren Missionare in Indien. Aber schon als kleiner Junge zeigte sich ein Riesenproblem. Die Mutter schreibt über den 4-jährigen Hermann. Das Kind ist quasi so unglaublich begabt und hat einen Willen. Es ist ganz schwierig, dieses Kind irgendwie zu erziehen und zu führen. Schon mit 4 hat sie das so festgestellt und sich gefragt, wenn Eltern nicht stark sind, können sie diesen Hermann nicht erziehen. Und das hat dann auch zu einer sehr chaotischen Jugendzeit geführt. Er hatte Depressionen, musste in eine psychiatrische Klinik gebracht werden und kam von dort dahin und so weiter. Es war ganz schwierig und er hat dann einen Brief geschrieben an seinen Vater als Jugendlicher, wo er ihn ganz ironisch anspricht mit sehr geehrter Herr. Und er wirft ihm alles vor, auch wenn ich einmal kriminell werde, dann bist du schuld. Alles ist der Vater. An allem ist der Vater schuld. Und sein weiteres Leben ist dann eben weitergegangen, eben von diesem Ungehorsam gegenüber den Eltern kam dann ein chaotisches Leben mit Frauen, Drogen, Alkohol. Und dazu war er 3x verheiratet. Was er geschrieben hat, dann Romanen und so weiter, hängt immer so zusammen mit dem, was er als Mensch erlebt hatte. Es war so ein Mensch, der riesige persönliche Probleme hatte und die hat er dann verarbeitet in seinen Büchern und dadurch wurde er quasi zu einem Superstar der Literatur. Ganz besonders wichtig sein Buch Siddhartha, das eigentlich eine Reklame ist für Buddhismus und Hinduismus. Und nicht wahr? Die Eltern waren ja in Indien als Missionare. Und auch als sie zurück waren eben und Hermann aufwuchs in Süddeutschland, in ihrem Haus hat man natürlich viel über die hinduistischen Vorstellungen und über den Buddhismus gesprochen. Aber anstatt sich davon abzuwenden, hat er sich dem zugewendet. Und dann ein weiteres Buch, Steppenwolf. Das sind so Bücher, die man auf dem Gymnasium ganz üblicherweise lesen muss. Das ist ein Buch, das ganz wichtig war für die Drogenrevolution. Da beschreibt er einen Menschen, der Selbstmord begehen wollte, aber noch bevor er das ausüben wollte, da machte er eine Reise durch die USA, eine ganz wilde Reise mit Drogenorgien und Sexualorgien und so weiter, ganz schrecklich. Er schießt mit einer Waffe um sich wie wild und dieses Buch wurde dann von Drogenpapst Timothy Leary, das war in den 60er Jahren ein Professor in Kalifornien, der gesagt hat, das Paradies, das marxistische Paradies wird nicht nur eben durch eine Revolution des Feminismus und der Sexualität, sondern auch durch eine Revolution der Drogen erreicht. Der Mensch könne das Paradies erreichen, indem er Drogen nehme. Und dieser Timothy Leary hat eben ganz speziell das Buch von Hermann Hesse, Steppenwolf, empfohlen. Und so wurde das ein ganz wichtiger Motor für die Auslösung der Drogenepidemie ab den 60er Jahren. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei Hermann Hesse. Ich denke, was wir bisher gesehen haben in der Betrachtung verschiedener Söhne und Töchter des Ungehorsams, da kommen auch viele persönliche Gedanken und Empfindungen empor. Auch zum Beispiel, wenn wir sehen, wie ausgeprägt gerade aus gläubigen Familien solche Verführer gekommen sind, da stellt man sich die Frage, wie ist das denn mit der Verheißung in Apostelgeschichte 16? Glaub an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Es ist natürlich so, dass diese Aussage, die Paulus dem Kerkermeister so sagte, ein prophetischer Ausspruch war für ihn. Aber es gilt trotzdem, dass eben gläubige Familien eine besondere Verheißung haben. Und dass nach 1. Korinther 7 die Kinder gläubiger Eltern werden heilig genannt, das heißt abgesondert für Gott. Die haben eine ganz besondere Chance, um errettet zu werden. Aber es ist doch so, dass Gott den Willen des Menschen nicht zwingt und dreht, sondern es ist möglich, dass eben auch aus einer gläubigen Familie Kinder sich abwenden können und einen falschen Weg gehen können. Aber die Tatsache, dass das Wort Gottes uns eben zeigt, dass auf diesen Kindern ein besonderer Segen ruht, das soll uns eben weiterhin Mut und Motivation geben, um für diese Kinder zu beten und nicht aufzuhören, für sie einzustehen vor dem Thron der Gnade. Und auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist auch gerade ein Gleichnis, das uns eben in dieser Hinsicht wirklich Mut macht. Aber es fällt auch auf, wie eben solche Leute aus gläubigem Elternhaus kamen oder einen jüdischen Hintergrund hatten. Und es ist natürlich so, der größte Verführer aller Zeiten wird auch ein Jude sein, der Antichrist. Und so sind diese Juden, die in früheren Zeiten wichtige Verführer waren, waren eigentlich Vorboten des Antichristen. Und es zeigt uns eben, da wo die Wahrheit am meisten gekannt wird, dort ist eben auch dann der Abfall umso schlimmer. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe gezeigt, wie diese Söhne des Ungehorsams gerade im 20. Jahrhundert einen ausgesprochenen Vaterhass eben gebracht haben. Und natürlich kann sich jemand fragen, ja, was ist denn mit meinem Vater? Der war wirklich ein Tyrann. Ja? Und natürlich ist das so, dass es gibt Männer, die sind Tyrannen. Es gibt Väter, die sind Tyrannen. Aber das ist nicht das Allgemeine. Das ist nicht das Normale, dass man einfach die Väter als Tyrannen abtun kann. Natürlich, nicht jeder kann seine Verantwortung als Haupt der Familie in gleicher Art wahrnehmen und kann da auch hier und dort eben versagen. Aber es ist zu sagen, die Männer, die eben wirkliche Tyrannen waren und sind, die haben natürlich den Revolutionären eben Wasser auf die Mühle geschaufelt, um eben ihre bösen Gedanken umso besser an den Mann, an die Frau zu bringen. Nun, wir haben gesehen, wie die Saat vor Jahrzehnten und bis zurück vor über 100 Jahren gesät worden ist und sie ging auf, und zwar in der Nachkriegszeit. Nachdem so die wichtigsten Bedürfnisse gestillt waren, Stichwort Wirtschaftswunder in den Nachkriegsjahren, dann kamen die 60er Jahre. Mit der Revolution 1968, Studentenunruhen, Aufstände, Straßenschlachten gegen die Polizei in Zürich, in Paris. Es ging um die ganze Welt. Nun, die Revolution der 60er Jahre war geprägt durch Enttäuschung Millionen von Jugendlichen über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Es hat zu zwei Weltkriegen geführt, mit gegen 100 Millionen Toten. Es hat zur Schaffung von Chemiewaffen geführt, zur Atombombe. In der Nachkriegszeit kam es zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Und dann in den 60er Jahren war der Vietnamkrieg. Natürlich etwas, das die ganze Welt sehr bewegt hatte und bewegen musste. Da geschahen schreckliche Dinge. Und das war dann auch die Zeit, wo man immer mehr Klarheit darüber bekam, dass diese wissenschaftliche und technische Entwicklung nicht nur einfach Segen bringt, sondern Umweltverschmutzung, Umweltprobleme. Und das haben viele Jugendliche so wahrgenommen. Und es gab eine allgemein verbreitete Enttäuschung über den Rationalismus. Ich war die Aufklärungsphilosophen, haben gesagt, der Mensch hat den Verstand. Und mit dem Verstand kann er letztlich alle Probleme lösen. Und jetzt merkte man, ist überhaupt nicht wahr. Gerade die wissenschaftliche und technische Entwicklung hat uns so viele Probleme gebracht. Und da ging das Pendel von diesem einen Extrem, wo man die Vernunft des Menschen vergöttert hatte, rüber zum Irrationalismus. Viele Jugendliche wünschten sich eine Flucht in eine irrationale Welt. Und genau in dieser Zeit kam die Rockmusik auf. Die Drogenwelle, östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik, New Age. Und in der gleichen Zeit ging die charismatische Bewegung los. Das war dasselbe in Grün, nur christlich verpackt. Und da in den 60er Jahren forderte man öffentlich bei den Demonstrationen, bei den Unruhen, einen bewussten Bruch mit allen herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion soll als normal hingestellt werden. Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie wurde gefordert. Das Recht auf Abtreibung wurde eingefordert. Und man pochte auf antiautoritäre Erziehung. Eben der Mann in der Familie soll entmachtet werden. Das Kind soll selber entscheiden, ohne Bevormundung. Diese Zeit war gekennzeichnet von Jagd nach Ekstase, nach Trance, nach Rausch. Es gab einen gewaltigen Andrang. Für Konzerte mussten Sportarenen gemietet werden. Und so kam es zu diesen Großveranstaltungen. Das war etwas völlig Neues in der Geschichte, wie das Monterey Pop Festival 1967 oder Woodstock 1969. Damals erwartete man einige 10.000 Leute und es waren eine halbe Million unterwegs zu dieser Veranstaltung. Die meisten blieben im Stau stecken, erreichten gar nicht das Ziel. Das waren Treffpunkte einer Jugendbewegung, die gegen die Gesellschaft und ihre Werte protestierte. Das waren Neomarxisten. Die Kinder des Zorns folgten den Söhnen des Ungehorsams. Und an diesen Konzerten wurde Propaganda gemacht für Drogen, für östliche Religionen, Okkultismus. Darum, wer damals zur Schule ging, auf eine höhere Schule, da las man eben Hermann Hesse. Man musste sich beschäftigen mit Marx und dialektischem Materialismus. Dialektik ist eben das System, These, Antithese zu Synthese. Und so geht das immer weiter. Gott spielt überhaupt keine Rolle. Und dann eben Drogen, östliche Religionen, Hermann Hesse wurde herumgeboten und so weiter. Aber wenn wir jetzt so einige Jahrzehnte zurückblicken, ich mag mich noch erinnern, wie das war, wie diese Jugendlichen, die natürlich älter waren als ich damals, ich war ein Kind, wie die mit einem Stolz eben das rote Büchlein von Mao herumboten und mit einem Stolz forderten, Haschisch soll freigegeben werden vom Staat und eben alle diese Dinge so als eine neue, große Errungenschaft, die uns ins Paradies führen würde, darstellten. Aber jetzt, einige Jahrzehnte später, können wir zurückblicken und sehen, das Drogenproblem ist unlösbar geworden. Und darum fordert die, die Politik nicht mehr eine Lösung des Problems, sondern eine Verwaltung des Problems. Staatliche Abgabe von Drogen, Stichwort. 50% der Ehen enden in Scheidung. Das hat es noch nie gegeben. Und heute ist es so normal geworden, diese Patchwork-Familien. Ein Schulkind sagt, also meine Halbschwester, die beim Vater wohnt, mit seiner Freundin und so weiter, ja? Also die wissen gar nicht mehr, wo sie wirklich hingehören. Das sind diese Patchwork-Familien. Das führt zu einer Destabilisierung der Kinder. Gerade in der Anfangszeit, als ich Dozent wurde an der STH, da hat man mir schon mal klar gemacht, von den Studenten heute kann man nicht mehr das Gleiche erwarten wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Die sind im Allgemeinen nicht mehr gleich belastbar. Weil viele kommen eben aus solchen Familien, die eben durch diese Probleme gekennzeichnet sind. Und das sind nicht mehr, im Allgemeinen nicht mehr diese Persönlichkeiten, die so belastbar sind, wie man das früher erlebt hat. Destabilisierung der Kinder, Gewaltzunahme, verbreitet das Gefühl der Sinnlosigkeit. Kinder, die sich ritzen, weil sie sich irgendwie nicht mehr wahrnehmen. 30 Jahre Abtreibung hat dazu geführt, dass mehr als 1 Milliarde Kinder vernichtet wurden seither. 1 Milliarde, 1.000 Millionen. Und wir sehen eine dramatische Zunahme der IV-Bezüger als Folge des modernen Lebensstils. Depressionen, Postabortsyndrom, AIDS, Hepatitis B und C, eben das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit. Es ist ja gut, dass es solche Kassen gibt, aber jetzt haben wir gerade wieder gehört, 14 Milliarden Defizit in der Schweiz, in der kleinen Schweiz. Und der Zusammenhang muss hergestellt werden mit den 68ern. Aber gerade vor 2 Jahren hatte man ja eine Gelegenheit, das endlich mal öffentlich zu korrigieren. 40 Jahre Jubiläum, nicht wahr? 68 bis 2008. Aber was hat man gemacht in den Medien? Das habt ihr ja selber erlebt. Wer steht hin und sagt, das war wirklich ein Irrtum? Wir haben die Gesellschaft damit kaputt gemacht. Nun, ich habe erklärt, dass in dieser ganzen Entwicklung der 60er Jahre die Rockmusik eine sehr wichtige Rolle spielte. Und zwar ganz nach der Idee von Herbert Marcuse. Die Revolutionäre, das ist nicht das Proletariat, sondern das sind Randgruppen, die die Revolution bringen. Nun, die Rockmusik entstand 1953 als ein völlig neues musikalisches Phänomen. Den Rhythm and Blues, den gab es schon längst bei den Schwarzen. Gekennzeichnet von monotonem, gleichbleibendem, stampfenden Rhythmus, der eben beim Zuhörer Ekstase, Rauschgefühle auslöst. Aber das hatten die Weißen im Allgemeinen nicht so gern damals. Und dann wurde 1953 diese Musik mit der Country Music der Weißen verknüpft, mit diesen lieblichen Melodien, die westliche Menschen lieben. Und daraus entstand etwas völlig Neues. Indem man also in Amerika europäische Elemente, von daher kommt ja die Country-Musik, letztlich aus Europa, und afrikanische Musikelemente, der stampfende, rauscherzeugende Rhythmus, miteinander vereinigte. Und daraus entstand Rock'n'Roll. Eine ganz neue Art von Musik. 1955 kam der Film in die Kinos von Bill Haley, Rock Around the Clock. Im Deutschen Die Saat der Gewalt. Und da spielte als Filmmusik ein Rock'n'Roll-Stück, Lied, eine wichtige Rolle. Und so war das denn, eben dieser Song Rock Around the Clock war eine Hymne der rebellischen Jugend der 50er Jahre. Das waren aber Außenseiter, diese Rebellen. Und damals wurde dieser Song 20 Millionen Mal verkauft. Das ist für heute nicht so beeindruckend. Aber für damals war das etwas völlig Neues. So etwas hat es noch nie gegeben, dass eine Schallplatte in solcher Millionenhöhe verkauft wurde. Und dann aus dem Rock'n'Roll entstanden im Laufe der weiteren Jahre immer mehr neue Stils. Und war eine solche Fülle von Stils, dass sie kaum überschaubar ist. Also Hard Rock, Heavy Metal, Soft Rock, Jazz Rock, Psychedelic Rock, Reggae, Folk, Beat, Surf, Disco, Baroque Rock, Soul, Punk, Funk, Techno, House, Philly und übrigens auch Christian Worship Music. Das kommt auch aus dieser Entwicklungslinie und hat eben auch diesen gleichbleibenden Rhythmus, der nicht variiert wird wie in der traditionellen Musik, was dann eben dazu führt, dass wenn man atemrhythmisch spielt, so wie man spricht, ich meine, wir sprechen nicht immer im gleichen Tempo, sondern wir verlangsamen am Ende eines Satzes oder wir setzen ab, atmen durch, da wo ein Komma wäre im Text. Und so muss man auch die Musik spielen. Bei der frühen Musik hat man immer das Sprechen als Vorbild gehabt. Also Musik soll ein Sprechen sein. Und das soll geatmet und mit Zäsuren geschaffen werden, so wie man spricht. Und wenn man das nicht macht, sondern einfach durchzieht, den Rhythmus, dann wirkt das eben so, dass das Denken abgeschaltet wird, eingeschränkt wird. Und darum spielt eben die Christian Worship Music eine wichtige Rolle in der charismatischen Bewegung, weil es den Menschen vorbereitet, eben das Denken so ein bisschen zurückzuschrauben. Das braucht's. Ja, denn zum Beispiel das Denken ist der größte Feind für das Zungenreden. Ja. Wurde öffentlich auch so gesagt. Nun, wir sind noch in den 50er Jahren, als das alles so im Kleineren begann. 1954 bis 1959, das war die Zeit mit Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee. Die bauten eine sich von der erwachsenen Welt absetzende und gegen sie rebellierende musikalische Jugendkultur mit einem neuen, aggressiven und emotional geladenen Lebensgefühl auf. Das ist Chuck Berry. Little Richard, bekannt als laut, aggressiv, emotional geladen. Natürlich, Jugendliche von heute würden sagen, das ist das Softie. Ja, aber das zeigt schon, dass das Gefühl von einem solchen Jugendlichen heute ist bereits dermaßen deformiert, dass er die Feinheiten gar nicht mehr wahrnimmt. Da muss es nur noch grob zu und her gehen. Aber damals waren die Menschen allgemein viel empfindsamer, was eben künstlerischer Ausdruck betraf. Und darum wirkte das wie verrückt. Aber so der richtige Durchbruch kam mit den Beatles 1960. Und zwar am 27. Dezember. Die Beatles traten damals erstmals im Gemeindesaal eines Liverpooler Vorortes auf. Und das gab einen Auftritt, der eben eine unglaubliche Massenwirkung hatte. 1964 waren 60% aller in den USA verkauften Singles Beatles-Produktionen. Und die Auftritte der Beatles sorgten sowohl im Fernsehen als auch live für eine bislang unbekannte Massenhysterie unter jugendlichen Fans. Die flippten förmlich aus. Und das war damals etwas ganz Neues. Das war ein Lebensgefühl, das man eben noch nicht gekannt hatte. Für Jugendliche heute ist das völlig normal, dass man ein Konzert ausflippen kann. Das war ganz neu. Und dann kam eben überhaupt die Jahre 1960 bis 70, das war die Zeit des immensen Wachstums des Musikmarktes. Mit Gruppen wie Pink Floyd, Rolling Stones, Birds, Genesis und so Kultfiguren der 68er wie Janis Joplin, Jimi Hendrix. Und was haben diese Leute als Botschaft transportiert, weitergegeben? Eine erste wichtige Botschaft war freier Sex. Und sehen wir, woher hatten die diese Ideen? Das hatten die Neomarxisten schon längst vorbereitet. Das wird die Revolution bringen. Wenn man die Menschen auf diesem Gebiet zu Fall bringt, dann kann man die Revolution machen. Dann brechen nämlich alle moralischen Barrieren ab. Übrigens das Wort Rock'n'Roll, das man dieser neuen Musik in den 50er Jahren im frühesten Stadium schon gegeben hatte, Das war ein Ghetto-Wort für Unzucht, Hurerei. Also die merkten schon damals, diese Musik fördert den Menschen in diese Richtung. Einfach gefühlsmäßig merkten die das. Die Sängerin Grace Slick sagte einmal, heutige Jugendliche kennen die gar nicht mehr, aber die müssen wissen, woher kam das alles? Warum singen die heute so viel unzüchtiges Zeugs? Nun, das geht eben auf die Anfänge zurück. Die Sängerin Grace Slick sagte, es ist ganz gleichgültig, was die Texte sagen. All unsere Lieder bedeuten dasselbe. Seid frei in der Liebe, frei im Sex. Und dieses Zitat ist sehr interessant. Als Insiderin sagt sie, es ist nicht mal so wichtig, was der Text sagt. Die Musik selber bringt schon diese Botschaft. Und das ist ganz wichtig, wenn Leute sagen, ja, diese Musik ist neutral, die können wir auch für die Evangelisation und für die Gemeinde brauchen. Das ist neutral. Wir müssen einfach eine andere Botschaft damit verbinden. Das ist nicht wahr. Die Musik hat in sich eine Wirkung. Der Rockmusiker John Dates sagte, Rock'n'Roll ist 99% Sex. Ich meine, was wollen kleine Leute da behaupten, das sei neutral, wenn Insider so klar wissen, worum es geht bei dieser Art Musik? Jan Dury, ein Rockmusiker, meinte, alles, was mein Körper braucht, ist Sex und Drogen und Rock'n'Roll. Und da haben wir auch schon die Brücke, freie Sexualität, eine zweite Botschaft, Drogen. Und natürlich aus unserer kritischen Sicht, Drogenmissbrauch. Das Drogenproblem seit den 60er Jahren wurde wesentlich durch die Rockmusikszene ausgelöst. In einem weltlichen, säkularen Buch über Rockmusik kann man nachlesen, dass Rockmusik der größte Dealer sei. Eric Clapton, der ist schon eher wieder bekannt, auch heute noch vom Namen. Eric Clapton erklärte, ein Rockmusiker ohne Drogen ist ein halber Mann. Sieht man, diese Verknüpfung muss man sehen. Die Rolling Stones sangen in Sticky Fingers, bitte Schwester Morphium, wandle meine Albträume in Träume. Süße Cousine Kokain, lege deine kühle Hand auf meine Stirn. Ja, das erinnert an die Selbsttherapie von Hermann Hesse in seinen späten Jahren. Psychotherapie bei C.G. Jung hatte nichts wirklich gebracht. Und da hat er sich dann selber eben therapiert, in Anführungsstrichen, mit Drogen und Alkohol. Der Psychologe Jean-Martin Büttner, bekannt als Journalist beim Tagesanzeiger, schrieb im Oktober 1986, dass die ganze Musikszene von harten Drogen völlig zerfressen ist. Schon damals. Eine dritte Botschaft war östliche Religionen, Okkultismus und Satanismus. Und da haben wir wieder die Verknüpfung zu einem Hermann Hesse, den östlichen Religionen, aber auch Erich Fromm aus der Frankfurter Schule. Das war ja ein Jude, der aber an einem bestimmten Punkt hatte das Judentum voll verworfen und ist Buddhist geworden. Ja? Und Aldous Huxley, den hatte ich nicht erwähnt, das wäre ja auch so ein Sohn des Ungehorsams, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über eine Insel, auf der Marxismus herrscht, und zwar verbunden mit östlicher Religion und freier Sexualität. Also diese Dinge sind einfach ganz direkt miteinander verknüpft. So eben auch dieses dritte Thema, östliche Religion, Okkultismus und Satanismus. Im Frühjahr 1968 gingen die Beatles zu Maharishi Mahesh Yogi, um von ihm in die transzendentale Meditation, kurz TM, eingeführt zu werden. John Lennon erklärte darauf, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die transzendentale Meditation zu verbreiten. Und so kam es denn auch, dass eben dieser Maharishi nach Europa kommen konnte, hat sich auf dem Selisberg, da in der Schweiz, fest installiert. Er gewann so einen unheimlichen Einfluss und eine riesige Anhängerschaft. In ihrem Lied Let It Be, das ist übrigens gar kein typisches Rocklied, denn das ist ausnahmsweise nicht motorisch-rhythmisch. ansprechende Melodie, aber Let It Be, das heißt nicht, nimm es ein bisschen cool, nicht so ernst, alles so ernst und trocken nehmen. Nein, Let It Be heißt, lass dich gehen in der Passivität. Und zwar so, wie das nötig ist in den östlichen Religionen bei der Meditation. Da muss der Mensch sich gehen lassen und den Verstand abschalten. Und dann heißt es in dem Text, whisper words of wisdom, flüstere Worte der Weisen. Und damit waren gemeint die Mantras der Meditation. Also das sind so normalerweise Sanskrit, indische Sprache, Sanskrit-Ausdrücke oder Sätze, die man beim Meditieren ständig wiederholen muss. Ohne zu wissen, was es heißt. Einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und dann kommt man in Ekstase. Übrigens genauso wie zum Teil gelehrt wird, wie man Zungenreden sich beibringen kann. Einen gewissen Satz oder gewisse Wörter ständig wiederholen, 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 während Minuten, bis es dann kommt. Genau das Gleiche. In seinem Song My Sweet Lord verehrte George Harrison den Hindu-Gott Krishna. Aber in dem gleichen Lied hört man auch, wie der Chor singt Halleluja. Und damit wollte er die Botschaft rüberbringen, eigentlich ist alles eins. Es kommt gar nicht drauf an, ob Krishna oder ob Gott im Christentum, alles ist eigentlich das Gleiche. Hinduistische Gedanken sind durch andere Gruppen wie Carlos Santana, John McLaughlin, Yes, Earth, Wind and Fire und durch Nina Hagen und andere verbreitet worden. Der Lead-Gitarrist der Gruppe Led Zeppelin, Jimmy Page, sagte, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein magisches Ritual. Und der Meatloaf-Komponist Jim Steinman sagte, ich bin schon immer vom Übernatürlichen angezogen worden und weiß, dass Rock das ideale Medium dafür ist. Wenn ich auf die Bühne komme, werde ich besessen. Ein Insider, der das sagt. Und warum sagt er, diese Musik ist das ideale Medium? Warum sagt er nicht, die Matthäus-Passion von Bach ist das ideale Medium? Das geht nicht. Und wir können genau erklären von der Musik und von der Wirkung der musikalischen Elemente, warum das so ist hier und warum dort nicht. In dem Song Sympathy for the Devil beteten die Rolling Stones den Teufel an. Und da kamen dann eben weitere Gruppen, die den Satanismus verbreiteten, wie Black Sabbath, AC/DC, Mötley Crüe, Demon, Mars, Witchfind, Venom, Kiss, Merciful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep und Nazareth und andere. Eine vierte Botschaft war Egoismus, Rebellion, Gewalt. Und da muss man eben nicht meinen, das hätte keine Folgen. Und heute ist man erstaunt in den Schulen, warum man so viel Problem hat mit Rebellion und Gewalt. Die haben das alles gelernt. Und zwar auf spielerische Weise, nicht so wie in der Schule. Janis Joplin drückte die egoistische Nimm-Mentalität, die untrennbar zur Rockkultur gehört, ich muss sagen zur neomarxistischen Rockkultur, in ihrem Song Get It While You Can, nimm, solange du was kriegen kannst, aus. Sie lebte konsequent nach ihrem Grundsatz, lebe intensiv, liebe heftig, stirb jung. Und dann in den Anfang 70er Jahren ist sie gestorben, das war dann auch die Zeit von Jimi Hendrix, der damals auch starb. Nina Hagen sang damals, das würde sie jetzt heute nicht mehr tun, ich habe keine Lust, meine Pflichten zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich habe keine Pflichten. Und dann fragt man sich, warum Schüler auch das Gefühl haben und Kinder in der Familie, ich habe doch keine Pflichten, was soll das? Und dabei sind es gerade diese Dinge in der Familie, wenn Kinder lernen, Pflichten zu übernehmen. Nicht, dass wir sie überfordern, ja? Kinder sind keine Sklavenarbeiter. Aber wenn sie ihre Pflichten und Aufgaben haben, dann gibt es ihnen eine Zufriedenheit. Sie wissen, warum sie da sind. Und dass sie auch nützlich sind. Nun, diese 1968er in der Prophetie. Der Jesus hat in Matthäus 24, Vers 12 gesagt, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Nun, Herr Jesus gibt ja in Matthäus 24 in der Endzeitrede über 20 Zeichen, die sein Kommen in der Endzeit ankündigen. Und wir können im 20. Jahrhundert ab dem Ersten Weltkrieg alle diese etwa 20 Zeichen, die bis heute in Erfüllung gegangen sind, nachweisen. Ja, und dann ist wichtig, die Endzeit ist nach der Bibel die Zeit, in der die Juden endlich nach langer Zeit der Zerstreuung unter allen Völkern wieder heimkehren in das Land ihrer Väter. Das hat ja bekanntlich begonnen ab 1883. Dann starb Marx. 84 und so weiter. Und dann kamen eben all diese Zeichen, die der Herr Jesus in Matthäus 24, die ich in anderen Vorträgen im Detail behandelt habe, kamen dazu. Das ist die Endzeit. Und eben in diesem Gesamtzusammenhang, Endzeit, in der bereits über 160 Prophezeiungen bis heute, 1882 bis 2010, in Erfüllung gegangen sind, da haben wir auch diese Aussage, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Das griechische Wort Anomia, Gesetzlosigkeit, hängt zusammen mit Nomos. Nomos ist Gesetz. Anomia ist dann eben das Gegenteil. Ich glaube, wir kennen das, wir sagen tonal, atonal, ist, wenn es keine Tonart mehr hat. Oder normal, anormal, wenn man nicht normal ist. Und Anomia ist also im Griechischen Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Und genau das ist in der 68er Bewegung eben das Kennzeichnende. Alle bisherig gültigen Maßstäbe, die aus der Bibel kamen, wurden eben mit Hass und Ablehnung über Bord geworfen. Und so hat man eben Unmoral, das Konkubinat, das ungeheiratete Zusammenleben propagiert. Und was haben die Politiker gemacht? Die haben sich nicht dagegen gestellt, sondern die haben die Gesetze eins um das andere geändert. Und zwar nicht nur die linken Parteien, wie die Sozialdemokraten, SP und so weiter, sondern auch die bürgerlichen Parteien. Und da sehen wir, das mit rechts und links, das kann man schon längst vergessen. Die sogenannte Mitte- oder Mitte-Rechtsparteien, die sind schon längst völlig neomarxistisch unterwandert. Und die Leute realisieren ja vielleicht nicht mal gar nicht, dass sie den Lebensstil der Neomarxisten leben. Und da können sie doch nicht dagegen halten. Das geht gar nicht. Die sind schon viel linker als die meisten denken. Ja, eben Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie ist zu einer Überschwemmung geworden für den Westen. Und das hat alles begonnen in den 50er Jahren. Ich war etwa 1952 kam das Porno-Imperium von Beate Uhse. Und in der gleichen Zeit, um die gleiche Zeit herum kam dann Playboy und so weiter. Das ging damals los. Aber vorher war 1948 der Kinsey Report. Und um die Zeit des Kinsey Report kam übrigens die Pille auf, als neue Erfindung. Und das war für die Neomarxisten auch ganz wichtig. So kann man die Frau aus der Familie herauslösen, die Sexualität von der Familie abkoppeln und so weiter. Ja, und wir haben heute die Folgen dieser überhandnehmenden Gesetzlosigkeit mit Gewaltbereitschaft, die steigt, Abtreibung, Gottlosigkeit, Okkultismus, Drogenmissbrauch. Und die WHO sagt, dass jährlich 40 Millionen Babys abgetrieben werden. Das sind Zahlen, die stellen sogar die Weltkriege in den Schatten. In der Schweiz offizielle Zahl 10.000 pro Jahr. Und da sagt man hat das jetzt so ein bisschen stabilisiert. Stellen Sie sich vor, so etwas. Dann würde jedes Jahr in der Schweiz 10.000 Leute abknallen und würde sagen, jetzt hat sich das so ziemlich bei 10.000 stabilisiert. Ja, und darum ist natürlich diese Initiative, die jetzt läuft, bis etwa Juni, kann man sich, da kann man die Unterlagen bekommen bei info@prolife.ch, eine Initiative, die fordert, dass die Abtreibung aus der Grundversicherung der obligatorischen Krankenkasse herausgenommen wird. Das müssen wir ausnutzen. Das gibt natürlich nochmals die Chance eines Kampfes für das Leben. Und in den Sprüchen lesen wir, wenn setze dich ein für die, die zu Tode abgeführt werden. Und wenn du sagst, ich habe es nicht gewusst, der, der die Herzen prüft, weiß es. Wir wissen, dass diese Todesmaschinerie tagtäglich läuft. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe der vielen wird erkalten. Durch all diese Dinge wurden eben innere, natürliche Gefühle zerstört, kaputt gemacht. Und darum müssen wir auch unseren Kindern das eben wertvoll machen, dass wir ihnen das Positive zeigen, was Gott gedacht hat über Liebe und Ehe. Und wie es wichtig ist, dass eben auch die Beziehung von Mann und Frau, dass die gepflegt wird. Und dass man so eben eine Liebesbeziehung über die nachfolgenden Jahrzehnte erhalten und fördern kann. Davon weiß unsere Gesellschaft praktisch nichts. Und wie das eben nicht langweilig wird über die Jahrzehnte, sondern dass es eine Vertiefung gibt, sodass solche, die 20 Jahre oder 30 Jahre verheiratet sind, sagen, ich möchte nicht nochmals vorne beginnen. Dann hat man wirklich etwas aufgebaut, das wirklich schön ist. Und das müssen wir den Kindern als Gegenbeispiel wertvoll und groß machen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 schreibt der Apostel Paulus, denn dieser Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Diese Stelle macht klar, dass in der Zeit vor der Wiederkunft Christi, also in der Endzeit, dass da in der Christenheit ein riesiger Abfall stattfinden soll. Ich war abfallen kann man nur von etwas, von dem man mal dran war. Kann man nur von etwas, das man früher bekannt hat. Und die Bibel bezeichnet Abfall auch da, wo nicht eine wirkliche Wiedergeburt vorliegt, sondern da, wo ein Bekenntnis da war. Denken wir ans Volk Israel. Da finden wir doch immer in Zeiten, wo das Volk Israel abgefallen ist. Zum Beispiel 7-mal in der Zeit der Richter. Aber heißt das, die waren alle wiedergeboren? Nein, das Volk Israel war nie ein wiedergeborenes Volk. Es gab die echten Gläubigen zu allen Zeiten. Aber alle hatten ein Bekenntnis zur Bibel, zur Tora, zum Gesetz Mose. Ja? Und dann kamen eben diese Zeiten, in der die Masse Israels abgefallen ist. Und wenn der Apostel Paulus hier spricht von diesem Abfall in der Endzeit, dann heißt es, dass in der Christenheit ein gewaltiger Abfall von Gott und seinem Wort und vom Bekenntnis zum Glauben stattfinden sollte. Und dieser Abfall ist wirklich ansetzbar für die breite Masse ab den 60er Jahren. Nun, das zeigt uns einerseits, in welcher Zeit wir leben und dass der Herr Jesus wirklich bald kommt. Aber es ist sehr schmerzhaft. Aber es ist wichtig, dass wir eben unseren Kindern diese Dinge erklären, dass sie realisieren, aha, das war nicht immer so. Ein Beispiel. Vor kurzem kam ein junger Mann zu mir, sagte mir, ich habe dein Büchlein gelesen über New Age. Und da beschreibst du ja das auch mit den 60er Jahren und so weiter. Und wenn ich mit meinen Kollegen in der Schule spreche, dann sagen die, was, das war doch immer so. Es hat es nie irgendwie als Wechsel gegeben. Und dann sagt der junge Mann, ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Und der hat gesagt, ja, das ist wirklich so. Das war früher, das war das früher ganz anders in der Gesellschaft. Natürlich hat es versteckt immer Unzucht gegeben. aber nie eben in dieser, in dieser Breite. Und es ist ja klar, wenn man früher wusste, das ist falsch, und man hat das trotzdem gemacht, dann hat man es mit einem schlechten Gewissen gemacht und hat das versteckt. Aber wenn eine Gesellschaft sagt, das ist normal, wie heute in der Schweiz 12-Jährigen in der Schule Kondome abgegeben werden, sind die eigentlich verrückt geworden? Also ist es dann nicht klar, wenn die Lehrer sagen, das ist normal, dass man dann erst recht in solche Dinge hineinfällt. Und das hat eben die Barrieren abgebrochen. Und die Barrieren waren früher da. Das ist dieser Abfall. Und 2. Thessalonicher 2 beschreibt, als Höhepunkt des Abfalls wird dann der Antichrist kommen. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der Sohn des Verderbens wird die Spitze sein in dieser ganzen Geschichte der Söhne des Ungehorsams. Aber 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der Antichrist selber kann erst kommen, wenn die Entrückung der Gemeinde geschehen ist. Erst dann kann er offenbar werden, denn dann wird der zurückhält, das ist der Heilige Geist, weg sein. Steht beides. Das, was zurückhält, und der zurückhält. Das zurückhält, ist im Griechischen eben eine Anspielung auf das Wort Geist. Top Neuma ist auf Griechisch sächlich, das Geist. Aber weil der Heilige Geist eben eine Person ist, er ist Gott, nennt der Herr Jesus in Johannes 14 den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit, den Tröster. Und er sagt immer wieder, jener Ekenos, männlich, wird euch in alle Wahrheit führen und so weiter. Und darum haben wir in 2. Thessalonicher 2 das, was zurückhält, Top Neuma, und der zurückhält, eben Gott, der Heilige Geist. Eine ganz wichtige Prophetie ist ferner 2. Timotheus 3. Und es ist wichtig, dass man sich da im Klaren ist, in Kapitel 2 wird die Christenheit beschrieben. Als ein großes Haus, in dem Gefäße der Ehre und Gefäße der Unehre, also wahre Gläubige und Ungläubige, vermischt in diesem Haus Gottes zusammen sind. Das ist die Christenheit eben als eine Vermischung von wahren Gläubigen und unzähligen nicht wiedergeborenen Ungläubigen Bekennern. Und dann kommt 2. Timotheus 3, Vers 1 und beschreibt, wie der moralische Zustand in der Endzeit sein wird. Aber wichtig, nicht in der Heidenwelt, sondern in der Christenheit. Nicht wahr? Einige Dinge aus 2. Timotheus 3, die findet man wörtlich wieder in Römer 1, wo Paulus die Heidenvölker ohne Bezug zur Bibel beschreibt, in ihrer Unmoral. Aber es ist ja so, durch das Christentum, das nach Europa kam, da ist einiges gegangen. Die meisten von uns könnten sagen, ja, unsere Vorfahren, unsere Vorväter, Helvetier und Germanen, das waren noch wilde Typen. Die tranken noch aus den Schädeln Bier, aus den Schädeln ihrer Feinde. Und wie Julius Caesar, wie der die Germanen beschreibt, also ein wildes Volk, selbst im Winter so für ihn auffällig spärlich gekleidet mit Fellen und so, und jugendliche Germanen, die wilde Spiele machten, nicht um Geld zu verdienen, sondern um von den anderen bewundert zu werden. Das genügt ihnen. Also wirklich barbarisches, wildes Volk von Germanen und Kelten. Aber durch das Christentum wurde die Gesellschaft wirklich moralisch grundsätzlich verändert, sodass man begann, sich für die Schwachen zu interessieren und nicht nur für die Helden, wie ein Siegfried, ja, und so, sondern für die Schwachen zu interessieren und sich für sie einzusetzen. Und nun steht im Zusammenhang mit der letzten Zeit in 2. Timotheus 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Das Wort Chalepos bedeutet gleichzeitig gefährliche, raue, schmerzhafte Zeiten. Vers 2. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Richtige Egoisten. Und heute gibt es Bücher, sogar auf dem christlichen Markt, die sagen, liebe dich selbst. Und dann, um zu sagen, dann kannst du den anderen auch lieben. Aber zuerst muss man mal dich selber lieben. Das müssen wir überhaupt nicht lernen. Wir werden schon als Egoisten und als Selbstliebende geboren. Aber wenn man das sogar in der Verkündigung hören kann, liebe dich selbst, dann wird man eben zu so einem, von dem es heißt, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, oder man kann übersetzen arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Das Wort kann auch übersetzt werden mit gottlos, frevelhaft, greuelvoll, ohne natürliche Liebe. Das griechische Wort bezeichnet natürliche Liebe als Liebe besonders zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern. Und hier wird gesagt, ohne natürliche Liebe. Also diese Beziehung in den Familien geht kaputt. Das, was eigentlich ganz natürlich in den Menschen hineingegeben ist. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam. Das griechische Wort bedeutet auch ohne Selbstbeherrschung. Nun, wenn diese Söhne des Ungehorsams gesagt haben, wenn man eben enthaltsam lebt, dann wird man krank, bekommt eine Psychose und muss zu einem freudianischen Psychologen gehen. Dann ist es klar, dass die Menschen unenthaltsam werden. Grausam oder brutal kann man übersetzen. Das Gute nicht liebend. Ja, die Massen, wenn sie ins Kino gehen, gehen sie ins Kino, um etwas Schönes zu sehen. Oder ist eben gerade das Schlechte, das Böse, das Widernatürliche, das, was Unterhaltungswert hat. Es ist so. Das Gute nicht liebend. Verräter, verwegen, man kann auch übersetzen, roh, wild. Und auch da hat die Rockmusik sehr viel beigetragen. Der Charakter, das Wesen von Menschen verroht durch diese Musik. Wird wild, unkontrolliert, so zuckig, ja. Ja, das hat mit diesem wilden, unkontrollierten einen inneren Zusammenhang. Aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und das ist genau das, was Mark Huse gefordert hat, das hedonistische, die hedonistische Gesellschaft. Das Wort hier, Vergnügen, ist Hedone. Das Vergnügen, das Lustvolle. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Und wir kommen zum Schluss. 2. Petrus 3, Vers 17. In Kapitel 2 und 3 beschreibt der Apostel Petrus aus seiner Todeszelle in seinem letzten Brief, wie es kommen wird. Und er beschreibt, wie in der Christenheit Verführer kommen werden, die besonders die Massen zu sexueller Unenthaltsamkeit verführen werden. Und er sagt, sie werden Freiheit versprechen und machen aus den Menschen Sklaven. Und dann schließt Petrus ab in 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst. Man konnte das alles im Voraus wissen. So hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Ruchlos, das wäre ein Wort, das kennen Jugendliche heute nicht mehr. Gut, das ist das griechische Wort Athesmos. Athesmos bedeutet Gesetzesverächter, Gesetzeswidriger, Sittenwidriger, Gesetzloser, Ungerechter. Also, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Da sehen wir, wie gefährlich diese Dinge für wahre Gläubige sind. Und wir wissen zur Genüge, wie diese Dinge Einzug gehalten haben, auch in den Gemeinden. Vertuscht werden oder man sagt, ja gut, ob voreheliche Beziehung, ja, da ist man... Wo sind die Prediger, die ganz klar von der Bibel her erklären, das ist Hurerei. Und zwar sieht man, dieser Bibelstelle wird ganz klar als das bezeichnet. Das muss man den jungen Leuten sagen. Ich meine, wir haben das damals in den 60er, 70er Jahren, das haben wir gelernt auf Jugendveranstaltungen. Da war völlig klar, vorehelicher Geschlechtsverkehr ist wirklich Sünde vor Gott. Schwere Sünde. Aber wenn man das nicht mehr verkündigt. Diese Dinge haben Einzug gehalten. Und auch die Musik, die ein ganz wichtiges Mittel war, wie wir gesehen haben, zur Verbreitung des Neomarxismus, hat auch Einzug gehalten in den Gemeinden. Genau diese Musik. Und hat die Gemeinden neomarxistisch überfremdet. So kann man das sagen. Die Gemeinden sind neomarxistisch verfremdet. Nochmals unter diesem Hintergrund, ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Und dann kommt dieser wunderbare Abschluss des Briefes. Das ist wirklich des Petrus letztes Vermächtnis vor seinem Märtyrertod, wo er für Christus gestorben ist. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Und sehen wir, es geht nicht darum, dass wir uns ständig mit diesen Dingen beschäftigen, wie wir uns jetzt heute damit beschäftigt haben. Man muss darüber sprechen, man muss die Dinge klären, aber das soll nicht das sein, was uns dauernd erfüllt, sondern wir sollen unseren Blick wirklich auf den Herrn Jesus richten. In seiner Erkenntnis wachsen, in seiner Gnade, die wir Tag für Tag erleben, zunehmen und wachsen. Und da bildet sich ein natürlicher Schutz eben gegen diesen Irrwahn der Ruchlosen um uns her.